Hallo und herzlich willkommen. Sie haben uns einen Stapel Quellen zu einem wirklich faszinierenden Schulsystem geschickt. Das nennt sich Materialnetzwerk und wir haben uns da für Sie mal richtig reingegraben. Die Kernfrage, die da ja über allem schwebt und die, ich glaube, jede Lehrkraft und jede Schulleitung umtreibt, ist: Wie schafft man es, Schülern mehr Freiheit zu geben, mehr Eigenverantwortung, ohne dass das Ganze im, sagen wir mal, totalen Chaos versinkt? Okay, lassen Sie uns das mal auseinandernehmen. Auf den ersten Blick scheint dieses System auf drei großen Säulen zu stehen. Da sind einmal diese Kompetenzraster, die sollen so eine Art Lernlandkarte für die Schüler sein. Dann gibt es ein ziemlich klares Differenzierungssystem mit den Stufen M, R und E. Mhm. Was genau dahinter steckt, schauen wir uns gleich noch an. Und als drittes Fundament taucht immer wieder dieser Begriff OER auf, also frei zugängliche Lernmaterialien.
Genau. Und unsere Aufgabe heute ist es, mal wirklich die Mechanik dahinter zu verstehen. Also nicht nur, wie die Teile theoretisch ineinander greifen, sondern was das im echten, lauten, wuseligen Schulalltag bedeutet. Wir wollen herausfinden, wo der versprochene Nutzen liegt, für die, die lernen und natürlich für die, die lehren. Aber, und das ist, glaube ich, entscheidend, wir werden auch gezielt nach den Sollbruchstellen suchen. Wo sind die Haken, die Stolpersteine und ja, vielleicht auch die unbequemen Fragen, die so ein System aufwirft?
Genau. Fangen wir doch mal mit dem Herzstück an, diesem Kompetenzraster. In den Quellen wird das ja nicht als simples Inhaltsverzeichnis beschrieben, sondern als didaktisches Steuerungsinstrument. Das klingt erstmal ziemlich sperrig. Aber ein Satz hat mich aufhorchen lassen. Es sei, Zitat, vom Lernenden ausgedacht. Was genau verbirgt sich denn dahinter?
Was sich dahinter verbirgt, ist im Grunde ein fundamentaler Perspektivwechsel. Stellen Sie sich mal den klassischen Unterricht vor. Der rote Faden ist das Schulbuch. Kapitel für Kapitel. Die Logik gibt das Buch vor.
Ja, klar.
Dieses System dreht das komplett um. Der Ausgangspunkt ist nicht der Stoff, sondern die Frage: Was sollst du am Ende können? Diese Fähigkeiten, also die Kompetenzen, die werden in einem Raster visualisiert. Jeder Punkt auf dieser Karte ist ein ganz konkretes Lernziel.
Okay, das heißt also, ich als Schüler sehe nicht nur nächstes Thema, die Französische Revolution, sondern ich sehe konkrete Ziele wie: Ich kann die Ursachen der Revolution benennen oder ich kann die langfristigen Folgen für Europa analysieren.
Exakt. Und das Faszinierende ist die Architektur dahinter, die also drei Ebenen verknüpft. Ebene 1 ist das Raster mit den Zielen. Ebene 2 sind dann die Materialien. An jedem Punkt im Raster hängt quasi ein Etikett mit Verweisen auf passende Aufgaben, Videos, Texte. Und Ebene 3, das sind die Nachweise. Für jedes Ziel ist klar definiert, wie du zeigst, dass du es erreicht hast. Die Navigation verschiebt sich also weg von lies mal Seite 50 hin zu wähle einen Weg, um Kompetenz X zu beweisen.
Das schafft natürlich eine enorme Transparenz.
Ja, eine Transparenz, die es vorher oft so nicht gab.
Und genau an der Stelle wird es wirklich interessant. Denn diese Wege sind ja nicht alle gleich. Innerhalb dieser Raster taucht immer wieder diese Dreiteilung auf. MRE.
Mindestregel- und Expertenstandard.
Genau. Und meine erste Assoziation war sofort: leicht, mittel, schwer. Aber die Quellen sagen, das greift viel zu kurz.
Das tut es, weil es nicht primär um den Schwierigkeitsgrad geht, sondern um die kognitive Tiefe, um die Art des Denkens, die gefordert ist. Man könnte es sich vielleicht wie beim Autofahren vorstellen.
Ah, eine Analogie. Sehr gut. Legen Sie los.
Also, der Mindeststandard, das ist die reine Bedienung. Sie sitzen auf einem leeren Parkplatz und wissen, das ist das Gas, das die Bremse, so lenke ich. Sie können eine Runde drehen. Es geht ums Kennen und Wiedergeben von Grundlagen.
Okay.
R, der Regelstandard, das ist der normale Stadtverkehr. Sie wenden die Regeln sicher an, reagieren auf Ampeln, Schilder, andere Autos. Sie stellen Zusammenhänge her und agieren sicher in einem bekannten Umfeld.
Und E ist dann die Rallye auf Schotter im Regen?
Genau, das ist E, der Expertenstandard. Sie müssen die Regeln so tief verinnerlicht haben, dass Sie sie in einer völlig neuen, unvorhersehbaren Situation kreativ anwenden können.
Und die Entscheidungen begründen können.
Absolut.
Es geht um Transfer, Abstraktion und das flexible Lösen von Problemen, für die es eben keinen vorgezeichneten Weg gibt.
Das leuchtet ein. Das Potenzial für die individuelle Förderung ist ja riesig. Jeder kann auf seinem Level einsteigen und sich sozusagen hocharbeiten. Aber, und das ist ein großes Aber, das mir sofort in den Sinn kommt, schafft man da nicht neue, unsichtbare Mauern? Besteht nicht die Gefahr, dass man plötzlich der M-Schüler ist und in dieser Schublade festsitzt?
Das ist der zentrale kritische Punkt. Der wird auch in den Quellen sehr deutlich benannt. Die Gefahr der Etikettierung.
Mhm.
Wenn die Botschaft, die bei einem Schüler ankommt, lautet, du schaffst eben nur M, dann ist das ganze System gescheitert. Dann wirkt es zutiefst stigmatisierend. Der Erfolg oder Misserfolg hängt deshalb viel weniger an der perfekten Materialsammlung als an der gelebten pädagogischen Kultur. An der Haltung?
Genau, an der Haltung. Diese Stufen dürfen niemals als feste Kästen kommuniziert werden, sondern als durchlässige, flexible Entwicklungsangebote. Also, du bist hier auf der M-Stufe gestartet, super. Schau mal, das ist der nächste kleine Schritt Richtung R.
Das heißt, die Kommunikation darüber ist fast wichtiger als die Struktur selbst. Und wie muss man sich das im Alltag vorstellen? Die Quellen werfen ja mit Begriffen wie asynchrones Lernen, Lernbüros oder Lernzeiten um sich. Das klingt für mich erstmal nach 30 Schülern, die alle gleichzeitig etwas anderes machen. Das reinste organisierte Chaos.
Und genau da wird die Struktur überlebenswichtig. Ohne sie passiert das, was eine Quelle sehr treffend Arbeitsplatzstreaming nennt.
Arbeitsplatzstreaming. Das ist gut.
Ja, ein endloser Strom von Material, aber keine Steuerung, kein Ziel. Das System versucht, dem mit klaren Designprinzipien entgegenzuwirken. Zielklarheit durch das Raster, Prozesssteuerung durch kleine, erreichbare Teilziele und eine ganz klare Logik für die Nachweise. Diese Nachweise sind der Dreh- und Angelpunkt. Die sind nicht nur eine Kontrolle für die Lehrkraft, sondern sollen vor allem dem Lernenden selbst die entscheidende Information geben. Okay, das kann ich schon und hier brauche ich offenbar noch Unterstützung.
Moment, die Quellen beschreiben da aber auch so ein Idealbild. Die Lehrkraft als Lerncoach. Mal ganz ehrlich, wenn ich 30 Schüler im Raum habe, die alle an unterschiedlichen Punkten ihrer persönlichen Landkarte unterwegs sind, bin ich dann nicht eher ein völlig überforderter Feuerwehrmann, der von einem Brand zum nächsten hetzt, statt ein strategischer Coach?
Das ist exakt die Gefahr, in die man ohne die richtige Vorbereitung läuft. Die Quellen sind da auch sehr ehrlich. Ein Raster allein an die Wand zu hängen, das bewirkt gar nichts. Es braucht das, was man Scaffolding nennt, ein unterstützendes Gerüst. Es geht nicht darum, dass die Lehrkraft 30 Einzelgespräche pro Stunde führt. Das ist eine Illusion.
Das geht gar nicht.
Nein. Es geht um klug etablierte Routinen, um eine Kultur, in der die erste Frage nicht ist, Herr Lehrer, helfen Sie mir, sondern wer an meinem Tisch arbeitet am selben Thema oder wo im Raum finde ich die Hilfekarte dazu?
Also die Organisation von Selbsthilfe, bevor die Lehrkraft ins Spiel kommt.
Ganz genau. Und das Coaching findet dann in kurzen, geplanten Check-ins statt, nicht im Dauerchaos. Aber die Quellen machen auch klar, gerade jüngere oder, sagen wir, schwächere Lernende brauchen dieses Gerüst ganz dringend. Ohne diese explizite Anleitung zur Selbstorganisation besteht die große Gefahr, dass genau die Schüler abgehängt werden, die zu Hause vielleicht weniger Unterstützung erfahren. Das System setzt Selbstregulation nicht einfach voraus, es muss sie aktiv lehren.
Und diese ganze Selbstorganisation hängt ja massiv davon ab, womit die Schüler eigentlich arbeiten. Ein tolles Raster ist nutzlos ohne das passende Material. Das bringt mich zu diesem OER-Thema, das in Ihren Quellen immer wieder auftaucht. Open Educational Resources. Das klingt ja erstmal fantastisch. Frei verfügbare, kostenlose Bildungsmaterialien. Eine riesige Entlastung für Schulen, oder?
Es kann eine sein, aber es ist absolut kein Selbstläufer. Eine der Quellen bringt es auf den Punkt. OER ist ein Lizenzmodell, kein Qualitätssiegel. Der riesige Vorteil liegt im unkomplizierten Zugang, in der legalen Möglichkeit, Materialien anzupassen und zu teilen und im Potenzial zur Kooperation zwischen Schulen. Die Herausforderung ist aber genauso riesig. Die Qualitätssicherung?
Ich stelle mir da eine riesige verstaubte Dropbox vor, in der seit 2015 Arbeitsblätter zu den Römern vor sich hin mordern. So ein digitaler Materialfriedhof.
Der Materialfriedhof ist das perfekte Bild dafür. Und um den zu verhindern, brauchen Schulen klare Prozesse. Es braucht eine systematische Kuratierung, also Auswahl, Prüfung und Pflege der Materialien. Und es braucht medienrechtliche Grundkompetenz, um mit den Lizenzen korrekt umzugehen. Sonst hat man zwar viel, Aber nichts davon ist wirklich gut oder rechtssicher.
Das führt mich direkt zu einer weiteren Idee aus den Quellen, die ich sehr spannend fand, die einer gemeinsamen Materialgrammatik. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Damit ist der Versuch gemeint, dem Chaos durch Einheitlichkeit in der Struktur entgegenzuwirken. Die Idee ist, egal ob es ein Mathe-Arbeitsblatt ist, eine Anleitung für ein Chemieexperiment oder eine Quellenanalyse in Geschichte, der Aufbau folgt immer der gleichen, wiedererkennbaren Logik.
Aha.
Es gibt immer eine Anbindung an das Raster, eine klare Kennzeichnung der MRE-Stufen, vielleicht wiederkehrende Symbole für Einzel- oder Partnerarbeit.
Die Vorteile liegen auf der Hand. Vertretungsstunden werden ein Kinderspiel, Übergänge zwischen Klassenstufen reibungsloser.
Ja.
Die Zusammenarbeit in den Fachschaften viel einfacher, weil alle dieselbe Sprache sprechen.
Enorme Reibungsverluste im System werden reduziert. Absolut.
Aber jetzt kommt mein zweites großes Aber. Wird das dann nicht zur Didaktik als Schablone? Wenn alles einer gemeinsamen Grammatik folgen muss, wo bleibt da die pädagogische Freiheit der einzelnen Lehrkraft, die vielleicht mal einen komplett anderen kreativen Weg gehen will? Das klingt für mich nach Malen nach Zahlen.
Das ist die zentrale Abwägung, die immer wieder aufploppt. Und die Antwort, die sich in den Quellen herausschält, ist ziemlich clever. Erfolgreiche Schulen, die so arbeiten, die standardisieren nicht die Unterrichtsmethoden.
Ah, okay.
Die Lehrkraft kann weiterhin ihren komplett anderen kreativen Weg gehen. Aber sie standardisieren die Schnittstellen. Das heißt, das Ergebnis des kreativen Weges muss am Ende wieder an das gemeinsame Raster andocken können. Die Aufgabe muss klar einer Kompetenz und einem Niveau zuzuordnen sein.
Ah, also der Was-Teil ist standardisiert, das Ziel auf der Lernlandkarte, aber der Wie-Teil, der Weg dorthin, bleibt freigestaltbar. Das ist ein entscheidender Unterschied. Das engt die Kreativität nicht ein, sondern kanalisiert sie auf ein gemeinsames Ziel.
Genau. Der Rahmen soll Kooperation ermöglichen, nicht pädagogische Vielfalt unterbinden.
Okay, was heißt das also unterm Strich für eine Schule, die sagt, das klingt gut, das wollen wir auch? Das ist ja offensichtlich viel mehr als nur der Kauf einer Software oder das Ausdrucken von Rastern.
Das ist ein tiefgreifender, oft jahrelanger Schulentwicklungsprozess. Und die Quellen sind sich einig, dass es ohne eine klare Governance scheitert. Es müssen Verantwortlichkeiten geklärt werden. Wer ist für die Pflege der Materialien in Fach X verantwortlich? Wer prüft neue Aufgaben? Wer schult neue Kollegen?
Ja.
Sonst passiert, was immer passiert. Drei engagierte Lehrkräfte ziehen den Karren und brennen nach 2 Jahren aus.
Und damit kommen wir zum vielleicht wichtigsten und auch heikelsten Punkt. Chancengerechtigkeit und Inklusion. Verspricht das System, Unterschiede auszugleichen oder kann es sie im schlimmsten Fall sogar verstärken?
Beides ist möglich. Es birgt Potenziale und Risiken. Das große Potenzial liegt in der Transparenz der Ziele. Jeder weiß, was von ihm erwartet wird. Und die verschiedenen Niveaustufen können unterschiedliche Lernwege für unterschiedliche Bedürfnisse eröffnen. Das ist die Sonnenseite.
Und die Schattenseite?
Die Schattenseite ist die implizite Annahme, dass jeder Lernende die Fähigkeit zur Selbstregulation bereits mitbringt. Wenn diese Fähigkeit aber nur vorausgesetzt und nicht systematisch gefördert wird, dann werden diejenigen abgehängt, die von Natur aus oder aufgrund ihrer häuslichen Situation mehr Struktur von außen bräuchten.
Dann wird Individualisierung zur Vereinzelung.
Genau. Inklusion bedeutet dann eben auch, dass die Materialien selbst barrierearm sind. In der Sprache, im Layout, im digitalen Zugang. Es braucht weiterhin feste Phasen, in denen kooperativ gelernt wird. Der Leitsatz muss sein, jeder ist aus seinem eigenen Weg, aber niemand wird alleine gelassen.
Was nehmen wir also aus dieser ganzen Auseinandersetzung mit? Für mich kristallisiert sich heraus, ein System aus Kompetenzrastern und Niveaustufen ist kein simpler technischer Trick. Es ist ein fundamentaler Umbau der Organisation und, noch wichtiger, der Kultur einer Schule. Der Kern ist nicht, Pädagogik durch ein Schema zu ersetzen, sondern Autonomie durch eine glasklare, für alle transparente Struktur erst zu ermöglichen.
Wenn man es wirklich auf den Kern reduziert, dann ist das spezifische System am Ende vielleicht gar nicht das Entscheidende. Das Wichtigste sind die Fragen, die eine Schule sich auf dem Weg dorthin stellen muss.
Mhm.
Was sind eigentlich unsere gemeinsamen fächerübergreifenden Ziele? Wie machen wir unsere Anforderungen so transparent, dass jeder Schüler sie versteht? Und wie organisieren wir Unterstützung so, dass sie auch wirklich bei jedem Einzelnen ankommt und nicht nur bei denen, die am lautesten rufen?
Und damit möchten wir Ihnen noch einen letzten Gedanken mit auf den Weg geben. Die Quellen deuten immer wieder an, dass die größte Hürde am Ende weder die Technik noch das Material ist. Es ist die Entwicklung einer gemeinsamen Kultur des Vertrauens. Das Vertrauen der Lehrkräfte in die Fähigkeit der Schüler, selbstständig zu navigieren. Und das Vertrauen der Schüler, dass das System sie wirklich unterstützt und nicht nur permanent bewertet und einsortiert. Die eigentliche Frage, die Sie sich also stellen könnten, ist: Wie misst eine Schule den Aufbau von Vertrauen?